Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Ich bin ein bisschen müde, aber der junge Mann, der mich immer wieder ins Leben zurückholt, der wird mir jetzt seine süße Stimme in mein Ohr lispeln. Nee, lispeln tue ja ich, aber er lispelt jetzt auch, nur für mich. Özcan Kosa.
One, two, three, one, two, three, one, one, two, three, I wanna know. Russell Astor for free, and Russell free.
Basti, was geht? Ich, weißt du, warum ich das immer am Anfang mache?
Ich
das,
weiß nicht.
Das RTL GEMA zahlen muss. Einfach so.
Ey, auf seinen Nacken, RTL, ja. Jetzt hier. Ist das eigentlich, ich habe GEMA nie verstanden. Ich verstehe es nicht. Also wirklich
nicht.
We are
the world.
Also, oh, Alter, hör auf. Das ist, glaube ich, ich frage mich auch immer, ist GEMA unterschiedlich? Wahrscheinlich bei sowas wie We are the world ist schlimmer als bei Hänschen klein oder so, oder?
Nee, ich glaube, GEMA ist,
ich check das nicht. Nee, also, ich weiß mal, überhaupt nicht, was das soll. Also ich weiß nicht.
Soweit ich das verstanden habe, funktioniert GEMA folgendermaßen. Alle Menschen, die künstlerische Arbeit in Auftrag geben, so gesehen, müssen auch zusätzlich eine GEMA-Gebühr zahlen. Also wenn du einen DJ holst, zum Beispiel für dein Café, zahlst du nicht nur die Gage des DJs, sondern zusätzlich noch obendrauf eine GEMA-Gebühr.
Ja, aber ich glaube, selbst wenn du im Hintergrund in deinem Café Musik laufen lässt oder wenn du auf dem Weihnachtsmarkt in deiner Bude Last Christmas laufen lässt, musst du zahlen. Also ich glaube, das ist richtig krass. Du musst eigentlich, sobald auch nur ein Spatz auf deinem Haus sitzt, der eine Note von Billie Jean furzt, zahlst du schon an die GEMA. Ich glaube, das ist ja, aber ziemlich krass.
Es hängt aber auch davon ab, also wie groß deine... Guck mal, zum Beispiel mein Kumpel hat ja ein Café. Und wenn der den ganzen Tag GEMA-Lizenz, der muss GEMA-Lizenz zahlen, weil er halt auch GEMA-pflichtige Musik abspielt. Also jede Musik, jeder Song, der so gesehen bei der GEMA angemeldet ist, dafür musst du eine Lizenz zahlen. Und dann gibt's so eine Pauschale, die kannst du dann zahlen. Aber ich glaube, du zahlst.
Aber es ist eine Pauschale, die er dann zahlt.
Eine Pauschale, genau. Je nachdem halt, wie lang du Musik spielst. Guck mal, in deiner Show kannst du, glaube ich, bis zu 10 Minuten, du zahlst eine Pauschale, kannst du Musik abspielen lassen, die GEMA-pflichtig ist.
Ja, dann kann ich ja theoretisch die letzten 10 Minuten gar nicht mehr machen, sondern einfach wie einen Rekorder reintragen und irgendwas von den Beatles spielen oder so.
Genau.
Sowieso besser als alles, was ich mache. Also ich meine, warum nicht? Wie, ich könnte, also ich zahle 10 Minuten, aber für jede Musik. Also ist egal, welche Musik ich da spiele.
GEMA-pflichtige Musik. Es gibt ja auch GEMA-freie Musik.
Ja, diese GEMA-freie Musik ist halt immer, weißt du, das also DJ Jochen hat sich ans Keyboard gesetzt und spielt jetzt was nach. Und dann denkst du so, das ist unangenehm.
Ja,
wobei man sagen muss, dass zum Beispiel der Song, der bei mir am Intro läuft, zum Beispiel ja auch ganz leicht inspiriert ist, minimal inspiriert, also ganz wenig. So wenig, dass es, glaube ich, keine GEMA betrifft, von halt der Musik, die man so vielleicht kennen würde zu dem Thema, das ich mache, weißt du?
Ja, das sagst jetzt du, aber es kann sein, dass wenn jemand diesen Song hört und dann sagt, das ist aber sehr nah oder das ist eine Adaption, dann musst du eine gewisse Summe zahlen. Deswegen ist es ja auch, ist immer aufgefallen, bei Let's Dance zum Beispiel, hört man, wenn die tanzen, nie den Originalsong.
Stimmt. Da läuft dann immer so eine komische Imitation, ne?
Genau. Und das ist, glaube ich, aufgrund dessen.
Ja, aber ist es dann billiger oder was?
Das weiß ich nicht, Bruder. Und ich glaube, du brauchst dann auch eine Nutzungslizenz. Also das unterscheidet sich ja auch nochmal. Wenn du zum Beispiel den Originalsong von, Michael Jackson in deiner Show laufen lässt und dann eine DVD machen möchtest, zum Beispiel in der Szene, wo du sagst, und dann bin ich ins Café reingekommen und dann auf einmal, as we come out to the window, like a shindow, okay? Und dann hast du einen Ausschnitt. Da müsstest du dich eigentlich bei dem Musiklabel, ich weiß nicht, ob das jetzt Sony ist oder BMG, keine Ahnung, muss sich bei denen melden und muss erstmal erfragen, ob du diesen Song in deiner Show überhaupt abspielen lassen kannst. Das war ja auch mit Herbert Grönemeyer, hat ja zum Beispiel bei den Grünen gesagt, er möchte nicht, dass sein Song mit denen bei denen abgespielt wird. Also er hat ihn eigentlich so gesehen verwehrt. Und das kannst du ja auch machen als Künstler.
Das hat er ja bei mehreren verwehrt.
Also ja, ja, ja.
Das
ja,
nicht nur bei den genau. Grünen verwehrt. Erst fanden sie ihn alle cool, weil er der CSU, glaube ich, gesagt hat, ey, Markus Söder, du darfst meine Musik nicht spielen. Und dann fanden sie ihn alle nicht mehr so cool. weil er gesagt hat, ey, die Grünen aber auch nicht.
Woher kenne ich diese? Ja, oh, Entschuldigung. Und dann?
Robert Habeck hat ihn dann persönlich angerufen, habe ich letztens gehört bei unserem Freund Micky in Apokalypse Filtercafé. Da hat er Robert den Herbert angerufen, weil die kennen sich ja alle untereinander. Wenn man so richtig famous ist, nicht wie bei uns beiden, weißt du, dass wir immer so hinlaufen und sagen, ey, kein Pflaume, cool. Sondern die kennen sich ja alle, weißt du, die Großen, die haben alle ihre Telefonnummern und die fahren gemeinsam in Urlaub und so. Das ist ganz normal, weißt du, das so. Andreas Burani, Udo Lindenberg und Herbert, die fahren auf so einem Tricycle, weißt du, so nicht ein Tandem, sondern zu dritt darüber, hintereinander in Schweiz Urlaub.
Darüber habe ich eine Nummer, Bruder. Weil mich hat mal das ist eine wahre Geschichte, eine Person, die meine Comedy gekannt hat, hat mich auf der Straße angesprochen und ich weiß nicht mehr, wie es im O-Ton war, aber ob ich Tarkan kenne oder Helene Fischer. Irgendein Musiker, der bekannt ist, hat gemeint, hey, kennst du auch Tarkan? Ich so, hä, wie kommst du drauf? Dann hat er gesagt, ja, du bist doch auch im Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, weil alle, die im Fernsehen sind, die frühstücken zusammen. Weißt du, wir sitzen an einem Tisch und dann sind alle da, Moderatoren, Sportler, Schauspieler. Und dann sage ich so, hallo Lanzi, huhu, heute Abend Party bei Anne, die will, haha, weißt du? Und weil die Menschen ja wirklich denken, dass wir die Person kennen. Das, weil du im Fernsehen warst, hast du so eine Community, eine WhatsApp-Gruppe, Fernsehen.
Genau, wir hängen immer alle zusammen ab. Das ist richtig cool. Weißt du, wenn ich heute Morgen, ich kam in die Küche, da steht der Thomas Gottschalk und der hat gerade die Eier fertig gemacht. Da habe ich gesagt, ey Tommy, du alte Supernase, ich muss doch jetzt mit dem Ötzer aufnehmen. Er sagt, ah, scheiße, Mann, ey, da muss ich einen Günni. Hat den Günni aus dem Wohnzimmer geholt, der Günni-Stift, der Günther Jauch-Stift bei mir immer noch auf der Couch, wenn er in Köln ist. Weißt du, was soll er sich ein Hotelzimmer nehmen, wenn der wohnt ja in Potsdam.
Klar.
Und dann ruft er mich immer an und sagt, ey, Basti, hast du Couch frei? Und ich so, ja, Günni, klar, Bruder, ey, für dich immer, gar kein Problem.
Gib mir jetzt eine Million, Alter.
Den 1-Euro-Millionen-Schwanz. Und dann legt er sich bei mir auf die Couch.
Das
und
ist fiktiv alles gerade. Das ist alles fiktiv.
Absolut fiktiv. Und dann habe ich dem Tommy gesagt, ey, Bruder, ganz ehrlich, da drüben, der Günni, der braucht auch noch ein paar Eier. Und dann hat er dem halt schön Rühreier gemacht. Lanzi kam auch noch vorbei. Bömi wohnt bei mir ja im Gästeklo. Der ist so ganz anspruchslos und der arbeitet ja ganz viel fürs ZDF. Dem musste eigentlich einmal im Jahr so ein bisschen Trockenfutter hinwerfen für Kühe oder Gänse. Der nimmt auch so Gänsefutter und dann freut er sich. Das ist ganz entspannt.
Das ist doch sehr schön.
Ja,
das ist ein schönes
Bild. Wenn die Leute lang genug beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, dann werden die ganz, also weißt du, dann wird man nicht mehr so anspruchsvoll.
Ja, aber
bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es zum Beispiel auch, und das ist jetzt nicht mal mehr Fiktion, gibt es verschiedene Versorgungspakete, wenn du dort zu Gast bist. Paket 1, 2 oder 3, glaube ich. Die heißen also T1, T2. Das klingt jetzt erstmal aufwendig, aber T1 ist Tasse Kaffee. T2 ist Tasse Kaffee mit Aldi-Keksen. T3 ist, da kommt dann immer wirklich Thomas Gottschalk oder so. Da gibt's dann noch geschmierte Brötchen dazu. Da muss dann wirklich der Papst persönlich kommen, bevor der öffentlich-rechtliche Rundfunk T3 auffährt.
Ist das wirklich so?
Ich glaube ja. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ich bekomme nur T1. Eigentlich bekomme ich T0. Der Ordner will, also der Pförtner will mich schon nicht reinlassen.
Wollte ich gerade sagen, du kommst wahrscheinlich gar nicht rein ins Gebäude.
Komme ich ins Gebäude rein. Sag mal, ich bin der Bastian Bierdorfer. Und dann redet er in so ein Gerät rein und sagt, hier ist der Sebastian
Boah, ich hasse es, Alter, wenn die zu dir Sebastian sagen.
Boah, ich hasse es auch.
Boah, Alter.
Ich hasse es auch.
Auch gestern ist das ja ein paar Mal passiert.
Wir haben gestern mal wieder einen Ausflug zusammen gemacht. Ötze, wo waren wir gestern?
Also, Ladies and Gentlemen, Bastian Bielendorfer und ich, wir dürfen ja schon sagen, wir haben die dritte Staffel, Bratwurst und Baklava, die Show und Pro 7, dürfen wir schon sagen? Ich weiß, du hast die ganze Zeit nämlich auf stumm geschaltet und ich habe mich gerade so zugekotzt, deswegen frage ich auch die ganze Zeit, du ekelhafter Bastard. Ich so, Alter, bist du noch da? Ja, ja, ich höre dir zu. Du dreckiger Bastard, Lan, Alter. Du weißt schon seit Stunden, dass wir aufnehmen, seit Tagen, immer montags, 10 Uhr. Und dann kackst du während unserer Aufzeichnung, oder was? Guck mal, jetzt hat er wieder auf stumm geschaltet. Jetzt spielt. Also während du gerade die Heimsituation, und du hast ja gemeint, Jan Böhmermann ist immer bei dir auf der Toilette. Während du gerade gekackt hast. Boah, du bist so ein ekelhafter Mensch, Alter.
Da sind wir wieder zurückgezaubert. Hallo, ihr kleinen Mäuse.
Du kleiner Wichser. Ja, also, ich sag's nochmal. Ich muss das jetzt alles nochmal zusammenfassen. Also, Bastian Bielendorf hat die letzten 8 Minuten auf der Toilette gesessen, dieser kleine dreckige Bastard, und hat einfach geschissen, Alter. Und immer, während ich gesprochen habe, hat der auf stumm geschaltet, sodass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ist der überhaupt noch da? Mit deiner Ekelhaft. Und du, während ein etwas in deinem Arsch, also dein Anus, gedehnt hat, hast du mit mir gesprochen. Jetzt hat er wieder auf stumm geschaltet, der Dreckige.
Nein.
Fick dich, Fassi. Fick dich, Alter. Halt
ich
hab Maul.
Nicht auf stumm geschaltet. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Aber es gibt ja nur die 2 Alternativen. Ich habe verschlafen heute, ich bin ehrlich. Wir waren ja gestern unterwegs zusammen und ich war einfach total müde. Mhm. Ich konnte nicht mehr.
Jetzt noch aufstoßen. Und furz doch noch ins Mikrofon, du dreckiger Bastard. Furz doch noch rein. Dann hast du alles gemacht. Gekackt, aufgestoßen und gefurzt. Danke.
Bitte. Bitte entspannen Sie sich, reden Sie nicht so böse. Also, ich musste halt jetzt mal für kleine Jungs ein menschliches Bedürfnis.
Reden Sie nicht böse, warte mal ganz kurz. Stell dir mal vor, wir sitzen an einem Tisch. Du ziehst deine Hose runter, fängst an zu kacken und ich sag zu dir, du kleiner Bastard, was machst du? Du so, reden Sie mal nicht böse. Du hast gerade Scheiße aus deinem Arschloch transportiert.
Okay. Also entschuldige bitte, kannst du nicht so, die Menschen, wir haben viele Audiophile dabei, die jetzt hier Bilder im Kopf haben. Ich war nur Pipi, okay, aber ich musste halt. Was Pipi. Soll ich denn machen?
8 Minuten hast du Pipi gemacht und währenddessen 12-mal stumm geschaltet.
Ich muss ihn ja erstmal entfalten. Was soll ich denn machen? Also der Schlauch muss ja erstmal zu voller Länge aufgeblasen sein und dann kann ich ja erst. Das ist bei mir alles etwas aufwendiger als bei dir.
Hast du so einen Pumphimmel oder was?
Ich habe einen Pumphimmel.
Kennst du einen Pumphimmel?
Ja, ich habe mal einen transsexuellen Sportler kennengelernt. Der hatte einen Knopf in der Hüfte.
Genau, und dann macht er so...
Nein, da wird einmal auf einen hydraulischen Knopf in der Hüfte gedrückt und dann geht das Ding hoch.
Ja, natürlich. Hat der einen Transformers-Knopf oder was?
Ja, das ist elektrisch. Was glaubst du denn? Glaubst du ernsthaft, dass man da so dass man da so drauf, wie auf einem Fahrrad, da so, warte mal, ich bin gleich fertig. Genau wie so eine Power, wie so eine Autoplay-Taste bei alten Videospielen, weißt du, wo man so ganz schnell drücken muss, damit man nicht kaputt geht.
Nee, ich hab wirklich einen Freund, der hat das. Und wenn der so draufdrückt, da gibt's einen Knopf und dann kommt so dun 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 pump up the jam, aber, pump it up.
Aber Chris lebt ganz gut damit, oder eigentlich?
Ja, der hat ein Schlauchboot. Wenn er drauf kommt, so ein Schlauchboot raus.
Also wir waren auf der Comic-Con, jetzt wollen wir mal weg von solchen vulgären Themen.
Ja.
Wir waren auf der Comic-Con in Stuttgart.
Und ja.
Alle dachten, dass du Baby Yoda wärst. Die dachten alle, das wäre eine Puppe. Mhm. Aber dann wurde denen klar, dass Baby Yoda ja eine real existierende Person ist. Die waren absolut begeistert, dich zu sehen, ne?
Und als sie Basti gesehen haben, haben sie gemerkt, Gollum ist gar nicht so klein. Nein, ich muss, also wir waren gestern auf der Comic-Con und ich sage euch eins. Wow, war das geil, Alter. Also wirklich, ich habe das ja immer bei Big Bang Theory, immer wieder haben die gesagt, Comic-Con und Comic-Con. Ich habe mir immer gedacht, ja genau, das sind diese Typen, diese Nerds gehen dahin, verkleidet als die Avengers und haben da einen ganz skurrilen Tag. Und ich muss wirklich sagen, es war einfach nur genial. Geile Menschen, super cool drauf. Also Bassi, oder hast du ich fand, es war gar keine negativen Vibes im Raum.
Nö, das würde ich unterschreiben. Die Leute waren wirklich wahnsinnig nett. Also niemand ist irgendwie doof auf uns zugekommen, Fernsehteam oder so, was du ja durchaus manchmal auch hast. Alle waren total freundlich.
Ja.
Man geht natürlich mit dem Vorurteil hin, dass da viele, nennen wir es mal, Jungfrauen mit BMI 40 sind, die Sailor Moon nachspielen, obwohl ihnen das Kostüm nicht passt. Gab es auch ganz wenige, aber
ja, auch wenn, Digga, das war alles geil. Es war geil. Es war wirklich cool. Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Keine Ahnung, dann kommt so ein dreihörniges Monster von, keine Ahnung, Alter, Herr der Ringe läuft an dir vorbei, dann neben dir sitzt ein Troll von irgendeiner Anime-Figur und so weiter und so fort. Ich kann es gar nicht beschreiben, es waren so viele Eindrücke.
Die Zahl der Verkleideten war doch deutlich größer, als ich erwartet hätte. Mhm. Ich habe gedacht, dass so 10% der Leute cosplayen würden, aber ich würde sagen, es waren 70-80%, ne?
Ja. Und ist ihm aufgefallen, wir kennen einfach unglaublich wenig Anime, Mangas, Filme und Filmfiguren. Muss ich wirklich sagen. Ich habe gedacht, dass du dort wirklich zu mir die ganze Zeit sagst, Özcan, das ist von da, das ist von hier, das ist von dort. Das war überhaupt nicht so. Du warst ja auch total erschlagen von der Wucht der ganzen Quantitäten, die da herumgelaufen sind an Figuren, Alter. Das war unglaublich.
Das war wirklich krass. Also ich kenne mich so ein bisschen im Videospielbereich natürlich, oder da kenne ich mich gut aus. Und ich kenne mich im, natürlich so die naheliegendste Lore von Star Wars, Star Trek und Herr der Ringe aus. Aber auch da gar nicht so tief, wie du immer denkst. Also Star Wars habe ich seit Jahren mir nicht angeguckt, weil ich mit den neuen Teilen wirklich nicht viel anfangen konnte. Star Trek war ich auch nie so ein Fan. Star Trek war zum Beispiel fast gar nicht da, ne?
Stimmt.
Haben die ihre eigene Messe? Ich habe, glaube ich, niemanden als Star Trek-Figur verkleidet. Also, doch, ich habe es nicht erkannt,
eine,
aber...
Doch, das war eine Miss Spock war da. Weißt du noch, die war ein bisschen älter.
Stimmt, Miss Spock war da. Ja. Die sah aus wie meine alte Religionslehrerin.
Ja, das
war
und so du eine, hast es auch noch
so
ins
Mutti,
Gesicht.
So eine Erika. Und dann habe ich das zu dir gesagt, sie sehen aus wie meine alte Religionslehrerin. Dann hat die mich richtig böse angeguckt.
Ja, weil glaube, du halt auch gesagt hast...
Vulkanier-Blick an mir ausprobiert.
Nein, du hast halt gesagt, alte Religionslehrerin. Weißt du, hättest meine damalige Religionslehrerin, dann hätte es anders geklungen.
Ah, das war
aber du hast halt gesagt, ja, sie sehen aus wie meine alte Religionslehrerin. Und wenn du
was
das
war
halt
das Coolste, was du gesehen hast? Also ich würde zwei Sachen, fand ich richtig cool.
Da war eine Figur in grün, die fand ich mega. Ich weiß aber nicht mehr, was für ein Wesen das war. Da bin ich vorbeigelaufen und hab gedacht, wow, das ist richtig gut gemacht. Und dann von Fallout, dieser Mechanic Roboter, ich weiß nicht, ich kenne die Figur nicht. Das fand ich schon spektakulär, Alter.
Ich muss zugeben, dass ich auch nicht weiß, wie die heißt. Die sehen aus wie die Space Marines aus MechWarrior ein bisschen.
Boah,
oder
so
aus Warhammer. Also so diese, ne, diese Suits, diese Nuklear-Suits, die sie in Fallout tragen, die im der Serie gar nicht so viel vorkommen, sondern jetzt im zweiten Teil, glaube ich, vorkommen werden. Obwohl doch, sie kommen ein bisschen vor, klar. Und das ist schon krass gewesen. Der Typ hat da irgendwie 2000 Arbeitsstunden reingesteckt. Das war alles mechanisch, ja, alles, ja, alles bewegbar, die Finger und so. Und das war halt so massiv, weil der Typ da ja selber drin steckte und dadurch 2,50 Meter groß wurde. Ich habe ihn auch gefragt, er meinte über 60 Kilo schwer. Dann fällt es zumindest nicht mehr schwer zu laufen wie ein Roboter, wenn das Ding 60 Kilo wiegt.
Und du und aber ich, schon. Wir wissen, wie es, weißt du noch, wir hatten, okay, das dürfen wir so nicht ganz komplett droppen, aber wir hatten mal etwas an, was 40 bis 50 Kilo gewogen hat und sind gestorben innerhalb einer Stunde.
Das war nicht so cool.
Und der Typ
ist... Wir hatten das auch unter 40 Grad an, aber es war trotzdem nicht cool.
Ja, es war trotzdem nicht cool.
Das war nicht cool. Und der fahrbare R2-D2 war auch cool. Der kleine Mülleimer-Roboter aus Star Wars. Da ist halt einer hinter ihm hergelaufen, so als Jedi verkleidet. Und hat ihn halt gleichzeitig mit seiner kleinen Fernbedeutung. Und der sah halt wirklich aus wie in den Filmen und machte auch die Töne. Oder, na doch, das war auch cool. So Sandleute, nee, die heißen nicht Sandleute, die heißen Wackers oder so.
Ja!
Es gibt die bösen Sandleute aus Star Wars. Und dann gibt es so kleinere mit so glühenden Augen.
Ja.
Ja, die so wie so kleine Trolle wirken. Und die hatten sich halt komplett das Gesicht, also hinter einer Maske und hatten einen Knopf, wo die bei jeder Bewegung dann auch die Geräusche von denen gemacht haben. Das war auch ziemlich cool.
Ich muss euch eine Sache noch sagen, Leute. Basti und ich, wir waren auch verkleidet und wir hatten wirklich einen geilen Tag dort. Also freut euch auf die neue Staffel. Ich werde definitiv, und das meine ich ehrlich, ich werde definitiv dort privat nochmal hingehen, weil ich das so geil fand. Und ich werde mich verkleiden. Ich fand das wirklich, wirklich cool und ich würde mich sehr freuen, Basti, wenn du mit mir zusammenkommen würdest. Und vielleicht können wir das ja als, keine Ahnung, so ein, um unsere Beziehung immer aufzupeppen. Wie Heidi Klum sich an Halloween verkleidet, können wir beide uns ja dann immer auf der Comic-Con verkleiden. Und so ein, wie heißt das, wenn das die Beziehung stärkt?
Teambuilding-Maßnahme.
Teambuilding, genau.
Oh, wie schön, ja. Das könnten wir sowieso mal machen, sowas. Wir bräuchten das auch mal. Ja. Dass wir wieder zueinander wachsen, weißt du?
Mhm. Du hast doch immer diese ein Swingerclub in Hückeswagen, sagst du immer?
Mhm.
Da müssen wir mal Teambuilding machen, Basti. Stell dir mal vor, wir zwei, aber wirklich, würden ohne Kamerateam, wirklich einfach nur privat dahin gehen. alle so, seid ihr nicht Özcan und Basti? Nein. Und dann müssen wir Rollen tauschen. Ich lispel dann und du redest dann so Kanaken. So, halt small, Alter, was für Bratwurst Bocklauer.
Muss ich denn die ganze Zeit auf Knien laufen?
Ja. Ja, es ist unrealistisch, dass ein Türke so groß ist, gell?
Also als ich in der Türkei war, war ich auf jeden Fall ziemlich lange Zeit der Größte, würde ich sagen.
Mhm.
Also die Türken sind eher klein, ne? So, wenn man das. Es gibt ja durchaus.
Ja, es gibt viele Basketballer. Da nehmen sie sich so aus wie ein Kleinkind. Aber die größte Frau der Welt ist Türkin.
Ist Türkin, habe ich letztens gesehen.
Ja, 2,15 Meter. Und ich würde mich wirklich mal freuen, wenn du dir eine Frau nehmen würdest, die auch 2 Meter groß ist. Verstehst du? Und nicht 1,99. Eine mal auf Augenhöhe, Basti.
Ja, du hast recht. Ich habe ja, es ist schwierig, solche Frauen zu finden. Hä? Sind meistens Typen dann, mit lustigen Frisuren. Und aber es gibt auch sehr große Frauen. Ich glaube, das ist übrigens, ich habe ja schon einige sehr große Frauen kennengelernt. Ich hatte nur einmal eine große Freundin.
Mhm.
So mit 17, 18, die war auch 1,90. Dass es für Frauen dieser Größe sehr schwer ist.
Ja,
ich habe schon bildschöne Frauen gesehen, die so groß sind, aber natürlich, also erstens, kleinere Männer haben dann vielleicht auch nicht so ein Interesse, dass ihre Partnerin so viel größer ist.
Doch.
Und zweitens verstehe ich auch eine Frau, die sagt, ich bin da nicht so, ich finde das nicht so klasse.
Ja, also ich kenne
einen Mann zu haben, der nur 1,70 ist, wenn ich selber 1,98 bin.
Ich kenne ein Ehepaar, wirklich schon seit fast 25 Jahren sind die verheiratet. Sie ist locker 1,85 und er ist 1,68 oder so, 1,65. Also er ist auf jeden Fall kleiner als ich, ja, und das ist eine perfekte Beziehung, wirklich, wenn du die zwei kennenlernst. Das ist so the perfect match. Aber natürlich, also mir wird's nichts ausmachen. Also ich meine, ist ja ein dummer Satz von mir. Mir wird's nichts ausmachen, wenn meine Frau größer wäre als ich, weil alle Frauen sind größer als ich. Aber mich wird's nicht stören. Aber weißt du, wegen Männern wie dir, Basti, weil du halt dir immer kleinere Freundin bei 1,99 aussuchst und nicht 2 Meter, gehen die halt leer aus. Basti?
Du meinst, weil ich diese Frauen alle wegfische?
Was machst du nebenher, Lan? Amanakoim, tu deinen scheiß Computer weg. Letztes Mal wieder. Du tippst die ganze Zeit rum, Digga.
Ich hab nichts getippt. Was
letztes Mal, nein, letzte Folge, die ganze Zeit. Und vorletztes Mal genauso. Und du
sind
denkst immer...
Heute, kleine Männer werden immer als aggressiv bezeichnet. Kann das
ja,
sein,
das stimmt.
Dass das
auf jeden... Ey, Basti, sorry, aber du kennst mich jetzt seit 5 Jahren. Wenn du eins weißt, wenn jemand... aggressiv ist in unseren Reihen, dann bin ich das.
Das ist richtig. Du bist ja diese seltsame Mischung aus überfreundlich, überhöflich und dann zwischendurch gehst du irgendwo raus und schlägst jemand mit dem Bügeleisen bis ins Krankenhaus.
Baseballschläge.
Und dann kommst du wieder rein. Es gibt diese, du bist eigentlich das Gegenstück zu der Hauptfigur aus Casino, gespielt von Joe Pesci. Hast du den mal gesehen? Fantastischer
oh,
Film,
ja,
nebenbei
ja,
große Empfehlung.
Casino ist ein geiler
ja,
Film.
Da spielt ja Robert De Niro Ace Goldstein, also einen jüdischstämmigen Casino- und Mafia-Boss, der zusammenarbeitet mit mir. Leider fällt mir der Name nicht mehr ein. In Wirklichkeit hieß er The Aunt, also die Ameise.
Das, Ed Sheeran.
Ed Sheeran, genau.
Ed Sheeran spielt, guck mal bitte, Casino Ed Sheeran. Guck mal, welche Rolle der hat. Gib mal einen, dann wirst du jetzt aber richtig dumm gucken, du Depp.
Casino ist von 1995. Ed Sheeran
ja,
war da
der hat
ein Jahr
Kind
alt.
Gespielt, ja. Deswegen sage ich dir das doch.
Ed Sheeran kommt aus England und hat nicht in Casino mitgespielt.
Gib doch ein, Alter. Gib doch ein. Casino Ed Sheeran.
Casino Ed Sheeran.
Kommt da was?
Nein.
Und dann habe ich es verwechselt.
Dämlicher Vollidiot. Oh mein Gott. Nee, jedenfalls spielt Joe Pesci da einen Mafia-Killer, sowas wie die rechte Hand von Robert De Niro. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist wirklich fantastisch.
Das ist echt toll.
Und da gibt's so herrliche Szenen drin, wo ich immer an dich denken muss. Zum Beispiel, wo, warte mal, ich muss mal ganz kurz, Nicky Santoro heißt der im Film. Nicky Santoro, Little Nicky. Er ist sehr klein. Er ist aber gefürchtet, weil er wirklich der erbarmungsloseste und grausamste Killer ist, den die Mafia überhaupt hat.
Das passt
mir. Und es
gibt
eine Szene, wo ein Banker bei De Niro auf der Couch sitzt und so scherzhaft darüber redet, dass halt Gelder verschwunden sind. Ein Dücker mit so einem Schnurrbart. Und dann setzt sich Nicky neben ihn und sagt so, ja, also ich möchte gerne mein Geld zurück. Und sagt er, naja, Sie wissen, es war ein Investment. Also es gab die Chance, dass das Geld weg ist. Und da muss ich immer an dich denken, weil dann beugt er sich so rüber, lächelt und sagt, weißt du was? Am Montag komme ich in dein Büro und wenn mein Geld nicht wieder da ist, dann schlage ich dir deinen fetten Schädel ein. Und wenn du dann ins Krankenhaus kommst und ins Koma fällst, dann warte ich im Knast auf dich. Und wenn ich aus dem Knast wieder raus bin und du wieder laufen kannst, komme ich zurück und schlag dir deinen Schädel wieder ein. Weißt du warum? Weil ich ein dummes Schwein bin, das aus seinen Taten einfach nicht lernt. Und das werde ich so lange machen, bis ich mein Geld zurück habe.
Das bin ich, Basti. Original, das exakt, Bruder. Ich schwör's dir. Original. Richtig, ich würde das auf jeden Fall genauso machen. Du, bin letztens wieder... Ist mir so einer im Auto dumm gekommen. Mit Stinkefinger und so. Hat mir seinen Stinkefinger gezeigt. Er schneidet. Ja, auf der Bundesstraße, Digga. Ich fahre zweispurig. Der zieht wirklich, der fährt neben mich. Ich guck noch rüber. Und dann zieht er an mir vorbei. Abstand 8, 9 Zentimeter. Ich weiß das, weil ich diese Größe in der Hose trage. Okay? Eine Schwanzesbreite. Zieht er rüber, ich muss voll abbremsen und dann denke ich mir, was ist denn das für ein Depp? Ich ziehe rüber und fahre an ihm vorbei und er zeigt mir den Stinkefinger. Digga. Weißt du, wie geil ich pantomimisch beleidigen kann, Basti? Weißt du, wie geil ich pantomimisch beleidigen kann? Ich bin mit dem Typen, Alter, ich glaube, wir haben pantomimisch, während Pantomime von der Fußgängerzone neben mir gesessen, hätte gesagt, Alter, Bruder Özcan, du bist der Motherfucker, Alter.
Also der hätte das gezeigt.
Ich habe Hurensohn, fick deine Mutter. Du hässlicher Bastard. Alles pantomimisch.
Hast du den auch gehupt dabei in der Frequenz, die in einem Scooterkonzert
gleich? Nein, weil das lenkt von der tatsächlichen Kunst ab. Es ist immer sehr wichtig. Du musst konstant, fährst du deine 50 km/h, hältst auf jeden Fall Höhe, er auch. Und es ist ja so ein Geben
und
Nehmen.
Du fährst da wirklich neben jemandem her und beschimpfst ihn?
Ja, natürlich, Alter.
Natürlich.
Als ob du im Auto noch nie jemanden beschimpft hast. Tu doch nicht immer so reflektiert, du kleiner Penner. Als ob du noch nie im Auto gefahren bist und gesagt hast, du kleiner dreckiger Fixer. Das hat Konsequenzen. Deine Mutter ist eine Frau, die für Geld Leistungen erbringt. Ja, auf gut Deutsch Hurensohn. Das genauso bist du.
Geld Leistungen erbringt. Das könnte dann auch eine Putzfrau sein, oder?
Ja.
Das ist ein bisschen.
Ja, aber das bist du. Das bist du. Du bist, Basti, du bist der aggressivere Bruder. Guck mal, ganz ehrlich, du hast in unserem Podcast schon gesagt, du warst der Typ, der zwei Schlägereien angezettelt hat. Du hast damit angefangen.
Ich habe auch in der Türkei den Eismann fast verprügelt.
Boah, Alter.
Ich auch.
Da war ich jetzt so. Aber hey, Digga.
Nee, Bruder.
Hätte der das bei mir gemacht, Digga. Dann hätte ich dem so ein Stracciatella-Arsch Eis in sein Arschloch geschoben. So ein kleiner Dreck. Sorry. Aber da, das erste Mal in meinem Leben, war ich auf deiner Seite. Digga, hättest du angefangen, hättest du gesagt, ja, motherfucker, aber du musst dann so latinoamerikanisch reden. Sa, motherfucker. Und dann hättest du seine Eier noch ein bisschen halten müssen, weil der dir ja da draufgeschlagen. Willst du mal erzählen, was er gemacht hat?
Naja, also wir haben diese klassische Szene gedreht, das sollte nur so eine kurze Randszene sein in unserem Besuch in der Türkei. Und, ist das eigentlich schon ausgestrahlt worden?
Oh
ja,
nee,
oder?
Nein. Das ist noch nicht ausgestrahlt worden.
Bist du sicher?
Ja, definitiv.
Ah, ja gut, kann man ja trotzdem erzählen. Das ist nicht so schlimm, das ist ja nur eine ganz kurze Szene. Ja. Außerdem wird das, da wird keiner böse sein.
Ja, weil das Lustige daran ist,
wir waren wieder in Istanbul, haben Quatsch gemacht, bla bla bla. Und dann sind wir auf diese Eismänner getroffen, diese unerträglichen Eismänner, die dieses abgefuckte Billo-Eis, das so klebt, verkaufen.
Als Small Motto, gell? Nix gegen Marasch-Eis, Alter.
Marasch-Eis ist einfach Piss-Eis und jeder weiß das.
Als Small, Alter, als ob es deutsches Eis gibt. Was ist deutsches Eis?
Wie, was ist deutsches
Wassereis,
Eis?
Wassereis,
Wassereis,
hier,
Pückler ist deutsches Eis. Willst hier. Du meinen Freund fürs Pückler beleidigen?
Ihr kleinen Geizhälse, also richtig deutsch. Ja, wir machen Wassereis. Das ist am
deutsches Konditoreneis.
Konditoren.
Konditoreneis. Konditoren, genau, Konditoren. Deutsches Konditoreneis. Jedenfalls, das ist echt billiges Pisseis, aber es ist halt teuer, weil diese Show dazu gibt.
Okay.
Du weißt es.
Ja,
du kriegst diese Show dazu.
Die Show ist below, ja, die Show ist below.
Und dann kriegst du halt diese Show dazu, dass dir das Eis nicht wirklich gibt. Und dann wollten wir das halt machen. Ich stehe da wie so ein Depp und er macht mit seinem Eis links, rechts. Ich greife danach, er hält es weg, er dreht es um, dann habe ich nur das Hörnchen in der Hand. Diese Scheiße halt, ne? Dann dachte er aber, haha, Fernsehen ist da. Wäre doch lustig, wenn ich mit meinem Stahlhaken, an dem das Heiß, dieses Scheißeis hängt, dem deutschen Mann auch nochmal in den Sack hauen würde. Und er hat das wahrscheinlich nicht absichtlich so feste gemacht, dass ich einfach vor laufender Kamera fast ohnmächtig geworden bin.
Und es war,
weil
warte,
mir einfach,
es war so ein Geräusch.
Hardcore gesäckelt
es war,
hat.
Es war so ein Geräusch, warte.
In nomine Patris Patris.
Genau, das, nee, das Alter, war das Geräusch.
Nein, das Ding war, ich muss auch Basti da wirklich in Schutz nehmen. Basti hatte einfach so eine dünne Stoffhose an. Also nicht mal so eine Jeanshose, die das Ganze irgendwie, so eine kurze Jeanshose, die das abbremsen würde. Der hat einfach mit diesem Metallstab Basti richtig, und ihr wisst ja, also er wollte eigentlich Basti an der Kniescheibe treffen. Was der Mann aber nicht wusste. Der Basti ist Tieflager. Der Basti ist the middle of the composition. Der Basti hat das dritte Bein.
Groß behangen, AGB.
Absolut. Basti hat einen Pferdeschwanz und eine tolle Frisur. Es ist wirklich, also da hast du mir richtig leid gemacht. Digga, du bist auf dem Boden. Du bist sofort zusammengebrochen.
Ja,
der Basti,
das tat wirklich weh.
Ja, das tat wirklich. Da hätte ich
und
von dir aber
erwartet. Und dann bin ich aufgestanden, was habe ich dann gemacht?
Du hast einmal Heil Hitler gewünscht. Oh Mann. Na ey, du warst richtig sauer. Du warst danach richtig sauer. Du hast dann auch so...
Ich war nicht richtig...
Ja, aber hey, nee, du warst sauer und es war auch berechtigt. Sorry, also... Ey, du musst dich doch nicht entschuldigen, Alter. In dem Moment, ich habe aber erwartet, dass du aus deiner hinteren Hosentasche so einen Schlagring rausholst und dann sagst, das hat ein Nachtspiel! Das hat ein Nachtspiel! Und
ich habe meinen Anwalt angerufen, und der Eismann verklagt.
Ja, nee, dann hättest du so mit dem Schlagring erstmal so auf den Boden geschlagen, so geschliffen, dann kommen so Funken, so. Und dann,
Alter, in was für ein 80er-Jahre-Film bist du denn jetzt?
Und dann hättest du den Schlagring an deine Zunge geklemmt und du so, okay, jetzt pass mal auf.
Oh mein Gott. Naja, jedenfalls hat er mir dann wieder sein Hörnchen hingehalten, da habe ich ihm halt aus der Hand geschlagen, weil ich wirklich wütend war.
Ja.
Und das war ganz lustig, weil er merkte, dass er offensichtlich eine Grenze überschritten hatte und dann auf einmal so komisch in die Kamera guckte.
Weil
ich glaube, ich nicht damit kriege.
Jetzt
gerechnet, ich, als der große Deutsche sauer werden würde.
Jetzt habe ich aber eine Frage an dich. Okay?
Bitte.
Aber jetzt, ich will wirklich, Basti, ich will keine politisch korrekte Antwort von dir. Ich will auch nicht, so eine populistische Antwort. Oder was würden jetzt unsere Zuschauer über mich denken, wenn ich das sagen würde? Stell dir vor, am selben Abend, ich rufe dich an und sag, Basti, komm mal bitte auf mein Zimmer. Und du sagst, was ist los, Özcan? Wir haben doch vorhin schon. Und ich so... Basti, nein, komm jetzt. Aber Özcan, ich kann nicht mehr. Ich habe schon dreimal. Ich so, ich weiß, Basti, aber komm jetzt.
Der Wichser.
Und dann kommst du so, du öffnest die Tür. Und dann sagst du so, was? Und ich so, dann weißt du, was du... Nein, dann kommst du in mein Zimmer und dann siehst du diesen Eismann. Ich habe den so gefesselt.
Gefesselt,
auf
dem Stuhl. Ne?
Auf dem Stuhl im Badezimmer, aber auf dem Boden... Folie ausgelegt und hätte so einen Stab mit Eiswaffeln dran und hätte gesagt, Basti, jetzt mach. Jetzt lass es raus.
Oh, ich würde dem,
und jetzt
ich würde
mal
dem
ehrlich,
so,
Digga, würdest du... Nee,
ja,
nein, Entschuldigung, nein. Nee, wir müssen das Bild ändern. Ich hätte ihn mit den Händen an der Decke aufgehängt und wie beim Vierteilen die Beine so im 45 Grad, Bruder, so von rechts nach links an die Sockelleisten dran gebunden, verstehst du? So, dass deine Beine richtig gespreizt sind. Und dann hätte ich, genau, und dann hätte ich gesagt, Basti, hier ist ein Stock, mach. Hättest du dem auch richtig jetzt so in die Eier getreten?
Also ich hätte dem auf jeden Fall einen stabilen Jackson gegeben, das kann ich dir auch sagen. Der hätte richtig, aber doppelter Sommersort, Rückwärtssprung, Doppelsalto und dann hätte ich aber richtig mit der Eiswaffel, aber mit Salted Peanut Caramel, weißt du, wo noch so Nussstückchen drin sind, hätte ich ihm mit 180 km/h in die Klötze gehauen, glaube ich.
Weißt du, was
du... Das über mehrere Stunden. Ich habe übrigens Folterszenen in den Filmen nie verstanden. Die gehen immer auf zwei Arten und Weisen aus. Entweder der Typ sagt, ja, ich sage euch gar nichts. Und dann so, ja, okay, dann foltern wir dich jetzt auch noch ein bisschen weiter. Und dann sagt er irgendwann so, ja, nee, dann jetzt doch lieber. Das ist immer das Gleiche. Das endet ja nie mit, ja, ich sage euch gar nichts. Okay, dann bringen wir dich jetzt um.
Ja,
ja, ja, bringt mich um. Ja, ja, tot. Und dann ist der Film zu Ende. So, nee, passiert halt nicht. Ja. Immer die gleiche Szene. In jedem Film der Welt, wo einer gefoltert, ist immer so, nein. Nein, ihr könnt nichts von mir erfahren. Und dann so, ja, okay, dann ziehen wir jetzt 15. Okay, ich erzähle
außer,
alles. Okay, cool.
Außer bei Filmen, wo einer gefoltert wird, wo es gar nicht um die Wahrheit geht oder so, sondern der einfach, also bei Das Gesetz der Rache ist das, glaube ich.
Das mit Jared Butler und Ed Sheeran?
Nein, war das das Gesetz der Rache? Shit, warte mal.
Ich habe den bedauerlicherweise nie gesehen. Also ich weiß, dass es in...
Es heißt wirklich, dass mit Jamie Foxx, Digga, und Jared Butler, hast du nicht
Jared
gesehen?
Jared Butler? Nee, habe ich nicht gesehen.
Hey, Bro, Basti, bitte. Weißt du, um was es geht in dem Film?
Nicht so richtig. Ich habe nochmal so einen Clip davon gesehen, wo Jared Butler total klug ist und die Richterin austrickst.
Okay, ich sag dir, worum es geht. Okay, der Film fängt so an. Jared Butler kommt nach Hause, sitzt da mit seiner Familie und dem Kind. Und ich glaube, die gehen. Er geht die Treppen runter, weil er da irgendwas hört, kriegt etwas auf den Hinterkopf geschlagen. Und da sind zwei maskierte Männer. Und einer von denen, dann kommt seine Frau und dann noch sein Kind. Und seine Frau wird dann, er ist gefesselt auf dem Boden. Mit seiner Frau machen die ganz schlimme Sachen und am Ende töten die beide. Und bei ihm haben sie auch gedacht, dass sie ihn getötet haben, weil sie ihm mehrmals auf den Kopf geschlagen haben. Er hat's überlebt. Und dann...
Jared Butler, kannst du eine Menge auf den Kopf schlagen, der überlebt alles.
Ja, der überlebt alles. Und dann geht's vor Gericht. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es geht darum, dass das vor Gericht geht und dann sein Anwalt meint, ja, wir müssen mal reden und hier und da. Und es wird ein Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft. Und dann siehst du, wie der Anwalt der Gegenseite und der Staatsanwalt geben sich draußen die Hand und Jared Butler sieht es. Und dann wird nur der eine verurteilt und der andere wird freigesprochen und es war eigentlich der Täter. Und nach 10 Jahren...
Du spoilerst jetzt, glaube ich, gerade schon den ganzen Film,
nein,
oder?
Nein. Das passiert ja sofort. Also es passiert ja in den ersten paar Minuten. Und ab dann eskaliert es komplett. Und das ist so geil, es gibt einen Turn im Film, dann so nach so 20, 30 Minuten und dann geht's richtig ab. Und das ist mega, richtig spannend, richtig gut gemacht, geile Bilder, die Kameraführung ist richtig cool, die Story ist richtig cool. Also ich finde sogar,
ich muss sagen, dass ich bei Filmen, also guck mal, bei mir ist immer so ein bisschen mit Realismus habe ich das Problem, nicht jeder Film muss realistisch sein. Guardians of the Galaxy muss nicht realistisch sein, weil der hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist ein Science-Fiction-Film. Keine Ahnung, Avengers muss nicht realistisch sein. Bei solchen Filmen fällt es mir schwer, weißt du, wenn es dann um das echte Justizsystem geht, um echte Rache, um ein Vater sieht rot, solche Klamotten. Und dann auf einmal sagt der Richter dann so, ja, ich kann verstehen, was sie getan haben. Und dann so, deswegen spreche ich sie frei. Und dann denkst du, nein, das passiert so nicht. Das ist halt so nicht im Leben. Ich gucke gerade eine Serie auf Netflix, The Lincoln Lawyer. Das ist so Popcorn fürs Gehirn. Meine Frau findet es cool. Ich finde es auch ganz okay. Und es ist okay. Aber es geht um einen Anwalt in L.A. namens Mickey Haller, der so ein bisschen Dr. House-mäßig ist. Ja. Also nicht, der ist nicht Autist und humpelt, sondern der hat immer die Lösung. Egal was es ist, er hat immer so die Lösung, so, weißt du so. Und wenn er dann Informanten braucht, dann kennt er zufällig eine Oma, die arbeitet bei dem Amt und die besticht er dann mit Karten für Mötley Crüe, obwohl das eine Hardrock-Band ist. Und das ist alles so... Nee, so funktioniert das bei Menschen nicht. Und dann hat er auf einmal das wichtige Papier. Und im allerletzten Moment kommt raus, dass der Hammer doch dort gekauft wurde. Und so ist es. Oder dann macht er so einen Kessenspruch zu der Anwältin und die gibt ihm dann Lutscher. Weil das ist eine zu der Richterin. Oder alle Richter in der Serie sind immer so bitchige Frauen. Immer. Sind immer so, ja, ich würde gerne noch Beweismittel A vorstellen. Ja, Mr. Holler, das sollten Sie aber jetzt tun, weil gleich muss ich mit meiner Enkelin noch Eis essen gehen. Und dann denkst du so, noch nie hat eine Richterin in einem professionellen Court das gesagt. Das sagen die einfach nicht, weil das ist unprofessionell. So, weißt du, verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, okay, aber keine Richterin würde sagen, ja, meine Enkelin hat neue Schlittschuhe bekommen, wir müssen gleich noch Eis fahren. So, das ist einfach Quatsch. Und wenn eine Serie dann so unrealistisch wird, wo ich so denke, so, dann macht die mir keinen Spaß mehr, weil das ist dann für mich zu albern irgendwie, weißt du, dann denke ich so, dann erzähl's doch einfach, wie es wirklich vor Gericht wäre, aber dann wäre es halt zu langweilig. Wobei man sagen, dass das amerikanische Rechtssystem auch wirklich eins der lustigsten Rechtssysteme der Welt ist.
Absolut.
Weil das hat ja gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also wirklich gar nichts.
Ich will dir nur ganz kurz, damit du den Film ungefähr einpendeln kannst. So, also der hat bei IMDb eine Bewertung von 7,4. Und das ist echt gut. Also
das ist ziemlich okay.
Ja, also der Staatsfeind Nummer 1. Gesetz der Rache. Also Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith fand ich damals auch mega. Also für die Zeit war das unglaublich guter Film.
Heute lacht man sich kaputt, weil damals war das alles so, weißt du, für die, die ihn nicht kennen, der ist von 2001 oder 2002 mit Gene Hackman und Will Smith. Und da geht es darum, dass einer vom FBI um die ganze Welt gejagt wird. Da gab es aber noch keine Smartphones und so. Und da war dieser ganze Gedanke, weißt du, dass man jemanden per GPS überall hin verfolgen kann und egal wo er ist und so. Heute kannst du jede Oma überall hin verfolgen, weil wir sowieso die ganze Zeit GPS-Systeme an unserem Körper tragen. Aber damals war das alles sehr apokalyptisch bei der Staatsfeind Nummer 1.
Ja, damals war das mega. Also ist ein super, guck's dir auf jeden Fall an. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hasse es auch bei Filmen, wenn das immer auch, bei Serien finde ich es ganz schlimm. Deswegen habe ich mit Suits aufgehört. Weil ich das irgendwann so, weißt du, du durchschaust das. Es ist immer das Gleiche. Es gibt eine Klage.
Ich habe mir mal eine Staffel Dr. House angeguckt. Das ist eine nette Serie. Aber es ist auch immer das Gleiche. Immer das Gleiche.
Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Es gibt so einen neuen Doktor. Wie heißt der? Doktor, das ist so ein Autist.
Genius Doctor oder sowas.
Ne? The Good Doctor. Ich weiß, The Good Doctor.
The Good Doctor.
Oh mein Gott.
Der weiß auch immer alles, aber der ist auch noch Autist.
Ja, der ist auch noch, und der redet dann immer so. Es ist doch klar, dass das parazembrale System beeinträchtigt ist. Wir müssen vielleicht einen neurochirurgischen Eingriff machen, gerade im Frontallappen. Ich habe mir die Röntgenbilder angeguckt. Es ist eine akute nekrotisierende, ulzerierende Veränderung der Gewebsstruktur im vorderen Bereich des Cortex. So kann das nicht weitergehen. Sie sind schwanger. Ich denke mir so, halt's Maul, Alter. Verstehst du, jedes Mal oder... Es war so übertrieben, auch die Darstellung eines Autisten ist übertrieben, weil nicht jeder Autist hat so eine Hardcore-Inselbegabung, aber auf der anderen Seite, es ist so...
sind einfach Autisten.
Nee, ist ja so, also Autist, ich hatte ja mal beim SWR ein Gespräch, es ist so ein Interview mit einem Autisten und er versteht Humor nicht, weißt du? Für ihn ist Humor, er hat zwar Momente, wo er auch lacht, aber er sieht das analytisch, den Humor, und erkennt hinter dem Gesagten eine Ernsthaftigkeit oder eine Situation. Also da geht so in die Matrix rein, so gesehen. Und mit ihm hatte ich ein Gespräch, er ist Autist, und er hat auch gemeint, das ist ganz, ganz wenige Leute haben diese Inselbegabung von Autismus, dass man sagt, er kann sich die Schuhe nicht binden, aber kann das Telefonbuch auswendig lernen. Er fliegt über London und kann danach das alles nochmal aus dem Gedächtnis.
Genau, das
Gedächtnis
sind auch die
zeigen.
Sogenannten Savants, ne? Also Menschen mit einer Inselbegabung. Kim Peaks war das zum Beispiel mit dem Telefonbuch, auf dem basiert die Rain Man-Figur aus Rain Man, also die Figur von Dustin Hoffman aus Rain Man. Und der war halt aber kaum in der Lage, der konnte sich nicht selber die Schuhe zumachen. Der war sein Leben lang pflegebedürftig. Aber der hatte halt enorme geistige Fähigkeiten, wenn es um Memorierung ging. Der konnte ein Buch durchblättern und hat es in 10 Minuten auswendig gekonnt. Konnte aber den Inhalt des Buches nicht wirklich verstehen. Und dieser Mensch, der über eine Insel fliegen kann und die gesamte Insel oder die gesamte Stadt nachmalen zum Beispiel, der ist auch pflegebedürftig. Und dieser Savant-Begriff geht ursprünglich, glaube ich, also es gibt eine Frau, die wurde halt in den 80ern mal als die klügste Frau der Welt propagiert, Marilyn Vos Savant, Mhm. Und die ist aber...
Das ist ein super Wein.
Also die hat alle IQ-Tests in die Luft gejagt. Irgendwie hat den IQ von nicht mehr messbar, 200 oder so, also höher als Einstein. Wobei jetzt viele, die uns zuhören, sagen, ja, IQ-Tests sind ja so und so. Und das stimmt, aber sie muss wohl extrem intelligent gewesen sein. Die Frau ist aber auch auf anderen Ebenen. Also die ist völlig handlungsfähig, hat keine geistige, sonstige Behinderung oder Einschränkung. Und die ist schon beeindruckend. Also sie hat Bücher geschrieben und hat halt so an so Wettbewerben teilgenommen, wo sie alles in Grund und Boden gewusst und gemacht hat. Also ich kann dir nicht genau sagen, wie es gemessen wurde, aber Strukturerkennung und solche Sachen. Und ich finde das bei Serien ist die Darstellung von Autisten auch immer so. Der Autist weiß immer alles. Das stimmt halt aus dem Realleben nicht. Viele Autisten haben einfach, genau wie du gerade sagtest, zum Beispiel ein Problem mit Humor und Ironie. Also Doppelbödigkeit fällt denen schwer, weil die in einer anderen Art und Weise denken als wir.
Ja, aber es
gibt ja dann auch noch Asperger-Autisten zum Beispiel, das sind auch oft hochbegabte Menschen, die aber so zum Beispiel ganz klare Strukturen, es gab mal eine Frau, die hat ein Buch darüber geschrieben, Kohlsuppe ist mein Leben oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber die, also wie das Buch hieß, aber über die habe ich einen Bericht gesehen, die isst halt seit 30 Jahren jeden Tag mittags und abends Kohlsuppe, jeden Tag. Die isst nie was anderes. Und die muss das auch essen. Und die braucht, also die steht zur gleichen Zeit auf, geht zur gleichen Zeit schlafen. Es gibt in den USA eine Forscherin, der Name fällt mir gerade nicht ein, die Ed Sheeran, genau. Die heißt Ed Sheeran. Und die ist auch Autistin. Und das ist ganz interessant. Die arbeitet, die gilt als eine der größten Verhaltensbiologinnen der Welt, weil die sich mit Kühen auseinandergesetzt hat. Und die hat ganz maßgeblich die Kuhhaltung weltweit, aber besonders in den USA geprägt. Und das klingt jetzt erstmal völlig skurril. Sie hat zum Beispiel, die schläft zum Beispiel in so einem Geschirr teilweise, wie so in den Kühe schlafen. Also die nicht als Kuh verkleidet, sondern die ist in der Lage, sich in das Denken einer Kuh hineinzuversetzen.
Das kann ich auch.
Klingt jetzt erstmal wirklich beknackt. Ja, ich weiß. Du bist größtenteils bist du aber eher ein Schwein.
Frag mich mal was vom Kuhwissen.
Die siebte Iteration von Pi. Ist richtig.
Lass mich mal kurz gucken. So hört sich's an, wenn Basti in einen Kuhstall kommt.
Okay, sorry. Das Interessante ist, also die ist jetzt keine Temple Grandin, genau.
Ja, ist so, die Schwester von Ed Sheeran.
Ja, Temple Grandin. Und die ist halt so irgendwie Texanerin, trägt auch immer so etwas schräge texanische Kleidung, weißt du, so Wild-Western-Kleidung. Und das ist wirklich interessant, weil die ist schlecht in Sozialkontakten, hat keinen Partner und so, liebt aber Kühe. Und
so
hat ganz viel geholfen dabei, die Kuhhaltung in den USA zu beeinflussen, genau. Und jetzt würde man denken, ja, aber die beschützt die vorm geschlachtet werden. Nein, es ist eigentlich noch absurder. Die ist halt auch auf der anderen Seite sehr pragmatisch. Also sie hat eher der Schlachtindustrie gezeigt, wie man Kühe besonders stressfrei schlachten kann. Und die hat dann so Systeme entworfen, wie man eine Kuh zum Beispiel einzeln in so eine Trense treibt, wo sie dann möglichst wenig Stress erleidet und so. Und hat dann auch mal vorgeführt, dass sie zu Hause selbst sich in so ein Gerät reinlegt, wo ihr Kopf so fixiert wird und wo sie dann so seitlich wie so eine Kuh schläft. Und das klingt erstmal völlig skurril, aber die gilt als wahnsinnig erfahrene Verhaltensbiologin.
Aber jetzt,
und wird weltweit von der Fleischindustrie gebucht, um
und jetzt
denen zu helfen,
eine Frage
Kühe
an
besser
dich.
Zu halten.
Eine Frage an dich. Wenn du jetzt zu mir nach Hause kommst und ich hätte so ein Kuhgeschirr um meinem Hals und würde hier in so einem separaten Bereich mit so Trennwänden mit Stroh auf dem Boden liegen und du würdest reinkommen und zu so Özcan dich so, Basti, ich forsche gerade, also ich mache gerade eine Verhaltensforschung mit Kühen. Da würdest du doch rauslaufen und sagen, Özcan ist hängen geblieben.
Ja.
Oder?
Aber das würde ich bei dir unter allen Umständen sagen.
Oder? Das würdest du auch machen, wenn ich einfach ein Glas Wasser trinke.
Bei dir würde ich sagen, hängen geblieben ist eigentlich ein durchgängiges. Also hängen geblieben ist übrigens so eine komische Formulierung. Ne? Was heißt hängen geblieben?
Ja, hängen geblieben heißt, dass du in einem gewissen Alter hängen geblieben bist wahrscheinlich. Dass du dich so kindlich verhältst oder dass die Festplatte jetzt sich nicht weiterentwickelt hat und sie ist hängen geblieben. Kannst ja auch viele Sachen. Du weißt ja, was heißt, hängen geblieben zu sein. ein bisschen dumm.
Man sagt das immer so, aber was genau hängen geblieben heißt, so ein bisschen auf einem Status verweinend, oder?
Ja,
der ist hängen geblieben.
Ja, oder halt deine Festplatte ist hängen geblieben oder die Schallplatte ist hängen geblieben, weißt du, es erfüllt eigentlich nicht seinen richtigen Zweck und wahrscheinlich hängt das auch mit der geistigen, auch wahrscheinlich auch intelligenztechnisch, auf vielen Ebenen ist es wahrscheinlich.
Ich würde sagen, Comedians sind auch oft hängen geblieben. Was glaubst du, würdest du tun? Ich weiß, dass du viele Jobs gelernt hast, aber wenn jetzt wirklich der Erfolg nie eingetreten wäre, was würdest du tun? Würdest du in der Fußgängerzone Leuten Dubai-Schokolade verkaufen? Was würdest
sofort,
du tun?
Sofort. Du, ich könnte mir alles vorstellen. Ich würde... Also mein Traum ist es ja, das habe ich dir auch schon mehrmals gesagt, mein Traum ist es, ein kleines Café zu öffnen. Das ist mein Traum, wirklich. Ein kleines, schnuckliges Café mit einer schönen, alten Kaffeemaschine, einem Siebträger.
Aber das hat mir meine Frau letztens auch erzählt, dass sie gerne ein Café hätte. Und dann habe ich so gedacht, bist du dir sicher?
Ja, ich bin mir sicher, ja.
Ja, aber ich habe ihr das dann mal vorgerechnet. Also ich glaube, das Café ist wirklich etwas, was Leute aus irgendeinem Grund idealisieren. Und ich sag dir auch warum. Weil beim Café, du hast ja die Wahl, ne? Also zum Beispiel, du verkaufst das ganz normale Café-Zeug, was man so hat. Also du machst Frühstück und du machst Nachmittagskuchen, okay?
Nee, Frühstück würde ich gar nicht machen.
Frühstück würde ich auch nicht machen. Ich würde von Frühstück immer Abstand nehmen. Viel zu viele Optionen, viel zu viel frisches Zeug, das du aufbewahren musst. Das ist immer der Tod jeder Restaurant, jedes Gastronom, jedes Restaurants.
Enormer Schwund.
Das ist der gleiche Grund, warum niemals irgendwas, also normales Essensrestaurant aufmachen. Da musst du ein absoluter Vollprofi sein,
ja,
um das zu tun.
Kalkulieren, Alter. Du musst, dein Einkauf muss perfektioniert sein. Ich habe kurzer Exkurs in was anderes. Ich habe mit dem Controller gesprochen von Kaufland. Okay, der macht Controlling dort und Einkäufe. Und der hat gemeint, es geht um 0,00001 Cent.
Weißt du? Ja, klar, weil also die kaufen halt 1 Million Liter Wasser oder genau. 100.000 Liter Milch. Ne?
Genau, und da geht's halt um solche Summen. Und so ist es halt auch in der Küche. Also, du musst mal überlegen, wenn du nur Salat anbietest, du musst Gurken kaufen, jeden Tag. Es muss ja genug Gurken da sein und vorgeschnitten sein, dass deine Kunden den Salat schnell genug bekommen. Dann die Soße muss perfekt sein. Du bereitest hier alles vor, sodass du so
ein
schnell...
Ein Salat kann ich ruinieren, ja.
Ja,
das klingt jetzt bescheuert, nee, aber
ja,
es ist genau so.
Genau, wir haben manchmal, es gab Tage, wir haben 50, also wir waren ja ein Café, weißt du, wir haben Café und haben dann so mittags Salat angeboten und so Baguettes mit Käse. Digga, es gab manche Tage, wir haben 5, 6, 7 Baguettes weggeworfen. Wir haben Tomaten vorgeschnitten weggeworfen. Am nächsten Tag sind die labbrig. Genauso wie der Salat. Der wird dann dunkel um die Salatblätter herum, die wir schon vorgeschnitten hatten. Und wenn
klar,
du aber.
Weil du kannst nicht frisch machen.
Genau,
ja, klar.
Weil
genau
sonst brauchst du konstant jemanden in der Küche und der kostet dich halt in diesen 8 Stunden jeden Tag. Ist es eine festangestellte Person, die kostet dich halt nochmal. Sagen wir mal 2.000 Euro netto und brutto sind das, keine Ahnung, 3.400, ist jetzt Milchmädchenrechnung, sorry, aber du hast ja noch deinen Arbeitgeberanteil, den du auch nochmal zahlst mit Versicherung, Strom, Mitarbeiterkosten, dann hast du eine Saladette, die muss die ganze Zeit kühlen, dann deinen Backofen oder du hast einen Bäcker, der das zuliefert etc. Und das sind immense Kosten und Kleinvieh macht einfach viel Mist, dann hast du extrem Schwund, auch bei den Getränken, Milch läuft ab, keine Ahnung, Kaffeebohnen, der Behälter kippt um, dann liegt da halt ein halbes Kilo Kaffee auf dem Boden. Und das
ist genau das ist es. Und komischerweise ist Gastro eine der Sachen, von denen alle Leute träumen und überhaupt nicht sehen, dass das erstens ein richtiges Geldgrab sein kann, zweitens, dass es unglaublich viel Arbeit macht, drittens, dass der Umsatz so stark an Zufälle geknüpft ist oder an die richtige Position. Und
absolut.
Jeder Gast, der nicht zufrieden war, kommt nicht wieder und erzählt es 5 anderen Gästen, die theoretisch kommen würden. Da ist einer, du machst ein kleines Café aus, dann neben dir ist ein Bürogebäude. Da kommt der erste Mitarbeiter von dem Bürogebäude, isst bei dir, keine Ahnung, die Quiche zu mittags, die schmeckt ihm nicht. Er erzählt das den 10 Leuten aus seiner Abteilung, keiner geht zu dir. So simpel ist es. Und ich habe hier um die Ecke ein Café, was nicht läuft, das sie jetzt schon das dritte Mal wieder aufziehen, wo ich so denke, Alter, was bietet ihr hier an? Hotdogs Börek, Falafel, Gyros. Was ist das? Das ist kein Kaffee, das ist Quatsch. Das ist einfach, ihr habt eine 20.000 Euro Espressomaschine da stehen, bietet aber Essen an, als wärt ihr ein Imbiss. Es ist, macht überhaupt keinen Sinn. Das sind nette Jungs, aber die haben halt keine Ahnung, wie Gastro funktioniert.
Ja, genau.
Die müssen so viel Geld für dieses Essen raushauen, dass keiner kauft. Die müssen jeden Tag solche Mengen an vorbereitetem Essen wegwerfen, weil keiner kommt.
Ja.
Das heißt, wenn du, also das ist jetzt ein ernst gemeinter Rat, wenn Leute uns zuhören, die Gastro machen wollen, wenn ihr damit beginnt, legt euch einen ganz klaren Plan fest,
absolut,
was ihr machen wollt. Macht ein ganz enges Fenster, was ihr verkauft. Wenn ihr einen Kaffee, ich habe einen Laden um die Ecke, der verkauft nur Kaffee. Der hat ein paar Kekse in der Dings und genau, eine teure Maschine.
Ja.
Der hat einen kleinen Stand und der macht nur diesen Kaffee.
Ja.
Der Kaffee ist exzellent.
Ja.
Mir ist das fast schon zu wenig Angebot, weil ich möchte auch mal ein Stück Kuchen vielleicht essen oder so. Aber ey, clever, mach das so. Nimm dir keinen riesen Laden, weil du weißt nicht, wie viele Leute kommen. Du musst die Quadratmeter erstmal bezahlen. Mach einen kleinen Laden. Und das Klügste, was du machen kannst, beschränke dich auf ausschließlich Sachen, die du kurzzeitig in schneller Art und Weise zubereiten kannst, plus, dass du sie nicht vorbereiten musst. Ein Freund von mir hat einen TK-Laden mit Frikandeln, Pommes, so einem Scheiß aufgemacht. Funktioniert wunderbar, weil er muss nichts wegwerfen. Die Leute wollen Frikandeln essen, Krokidell, diesen ganzen Kram. Der kostet im Einkauf gar nichts, der ist TK. Ist natürlich, wenn du einen hohen kulinarischen Anspruch hast, ist Tiefkühlfraß. Ja klar, aber lecker.
Ja,
aber es ist rein wirtschaftlich, der verkauft eine Frikandel, die er für 15 Cent kauft, für 3 Euro.
Ja, also die Gewinnspanne ist dann natürlich, aber du hast halt natürlich eine Fritteuse, die den ganzen Tag an ist mit 2000 Watt. Die zieht extrem viel Strom, das darf man nicht unterschätzen. Also wirklich, muss man überlegen, Digga, 2000 Watt, das ist wie wenn deine Herdplatten. Stell dir vor, du hast deine Herdplatte den ganzen Tag lang an. Dann musst du eine Heizung, hast du vielleicht dort. Also es sind schon
diese
immense
Kosten. Die Betriebskosten von Kaffee. Guck mal, meine Frau mit dem Kaffee, zu der habe ich gesagt, rechne das mal aus. Du würdest einen Kaffee machen nur mit 5 Kuchen am Tag, die du zubereitest selber, weil du hast kein Geld für eine andere Kraft. Und Kaffee. Und halt noch 2, 3 Getränke sonst. Ne, Cola, was weiß ich, Säfte. Du musst diese 5 Kuchen zubereiten, jeden Tag. Ist erstmal eine Riesenarbeit. Dann müssen die lecker sein. Die müssen immer die gleiche Qualität haben. Und sag mal, dieser Kuchen wird geschnitten in 12 Teile. Ne, du hast jetzt eine geile Torte gemacht, die wird in 12 Teile geschnitten. Jedes Teil kostet 4 Euro. Was ist also das Maximum, das du mit diesem Kuchen verdienst? 12 mal 4, 48. Du verdienst mit diesem ganzen Kuchen, wenn du ihn heute komplett verkaufst, 48 Euro.
Genau, aber der Kuchen ist ja eigentlich ein nice to have zu dem Ding, wo du am meisten Gewinn machst, und das ist dein Kaffee. Die höchste Gewinnspanne hast du mit Kaffee und Tee und mit Spirituosen. Damit hast du die höchste Gewinnspanne. Klar könnte man jetzt sagen, noch so Softdrinks und Wasser, damit machst du auch, kannst du auch viel Geld machen, aber hängt davon ab, wenn du jetzt Flaschenwasser anbietest, von Marken wie San Pellegrino, Evian etc., sind die auch für dich nicht so günstig, je nachdem halt, wie viel du einkaufst. Jetzt machen wir hier einen Businessplan, aber ich finde das echt cool, dass wir das mal ansprechen, weil das ist sehr interessant. Ich bin voll bei dir, Basti. Aber dein Hauptgeschäft ist wirklich Kaffee und Tee. Weil das ist, wenn du überlegst, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Espresso, muss aber auch natürlich, weißt du, du kaufst ja erstmal eine Kaffeemaschine. Die kostet ja auch eine gute Kaffeemaschine. Digga, 3000 Euro. Weißt du, fängt's an. Hängt davon ab, wie viel Siebträger du da hast. Also du kannst ja nicht jetzt so eine Espresso-Maschine, da kostet dich eine Kapsel 50 Cent.
Und ja, klar.
Das lohnt sich nicht. Allein auch von der Geschwindigkeit her. Wenn 10 Leute Cappuccino bestellen, dann bist du am Arsch. Ich bin voll bei dir. Ich finde halt auch, wenn man ein Business machen möchte, und da bin ich auch voll bei Basti, nehmen wir mal an, du planst einen Urlaub. Manche Leute beschäftigen sich damit stundenlang, tagelang, wochenlang, gucken sie die Angebote an, die Orte, an denen sie hinreisen könnten, und vergleichen Preise. Aber dann gibt's, und dann sagen sie, hey, lass doch einen Kaffee öffnen. Ja, genau, wo denn? Hier, in der Mittenfelder Straße. Ja, klasse. Hey, das kostet nur 800 Euro Miete. Komm, wir streichen das. Hey, mega, wir haben alles. Oh, stimmt, wir brauchen ja noch Steuerberater und Rechtsanwalt und wir müssen noch hier AGBs machen und Mitarbeiter und oh shit, ach so, da gibt's ja noch Arbeitgeberanteile. Ah,
das ist so krass, dass Leute, besonders Gastro ist eine der Sachen, wo Leute sich gar keine Gedanken drüber machen. Ja.
Ich sag dir,
dieser Laden bei mir um die Ecke, der macht bestimmt im Monat 10.000 Euro Verlust. Der ist seit einem Jahr auf, dreimal neu renoviert, mit dreimal neuem Konzept. Die armen Schweine, die das betreiben, haben jetzt 100 bis 200.000 Euro da reingeblasen, mindestens.
Ja.
Und es funktioniert halt nicht. Und ich könnte in 10 Sekunden da reingehen und denen sagen, warum es nicht funktioniert.
Ja,
aber es ist auch nicht mein Job.
Ja, aber du musst auch bedenken, Basti, oft ist es auch so, dass du, das musst du halt auch schon mitkalkulieren. Du musst mitkalkulieren, dass du das erste Jahr oder die ersten 2 Jahre auf jeden Fall draufzahlst. Also, dass du da gewinnbringend allein nur die Kosten, die Investition, die du da reingesteckt hast, aber dass man naiv in irgendeiner Seitenstraße, ich will jetzt auch niemanden demotivieren, aber ich habe das auch schon sehr oft miterlebt, dass Menschen tolle Konzepte haben. Aber wiederum darf ich dir ein anderes Beispiel geben. Wir haben hier in Karlsruhe ein Vapiano gehabt. Okay? Vapiano ist ja pleite gegangen, aber einige Restaurants sind ja eigenständig geblieben oder die hat der Besitzer trotzdem noch irgendwie gerettet. Nix los, Digga. Okay? Nix los. Du gehst rein und Vapiano war okay. Also hat cooles Essen gehabt, kannst nicht sagen. Also es war jetzt nicht Schrott.
Nee,
aber es war kein Schrott. Es war kein Schrott.
Nee, Schrott war es nicht. Nee.
Also, jetzt hat da 60 Seconds to Napoli eröffnet. Bro. Full. Von morgens bis abends. Gleicher Ort. Gleiche Ecke. Ungefähr das gleiche Konzept. Okay, es ist halt mit Service, das ist anders. Vapiano war ja Selbstbedienung. Aber da ist halt auch, oder es passiert halt, dass du siehst, ein Dönerladen macht auf, macht kein Geld. Dann macht der pleite, dann 2 Wochen später macht ein neuer Dönerladen, weil der sich denkt, die haben doch keine Ahnung, Alter. Wenn du Döner machst, dann musst du dieses Fleisch machen. Und du musst Tomaten diese nehmen. Dann macht der auf, geht auch pleite. Aber dann gibt's irgendeinen Typen, Digga, der macht auf.
Dann gibt's irgendeinen Typen, der macht's richtig.
Ja. Ja, aber dann stimmt auch alles. Und Kemal
Üreş. Es gibt keine Generalformel dafür, aber es gibt auf jeden Fall, ist Gastro eine der Sachen, die man lernen muss und die dummerweise in Deutschland irgendwie nicht reglementiert sind. Ich weiß nicht warum. Jeder Depot kann ein Café aufmachen, kann sich damit in den Ruin treiben. Und ich verstehe bis heute nicht, warum das in keinster Weise irgendwie staatlich ein bisschen überwacht wird oder geguckt wird. Weil bei jedem anderen Scheiß kann es nicht sein, ja, den Betrieb kannst du nicht aufmachen, du hast ja das nicht, du hast ja das nicht. Beim Café brauchst du nur eine Erlaubnis der so und so Kammer und das ist es. Und dann kannst du einen Café aufmachen. Natürlich, du musst hygienische Regularien betreiben, also du kannst jetzt da nicht das alles verdrecken lassen. Aber dass du davon Ahnung, dass du davon Ahnung hast und so, das spielt keine Rolle.
Vollkommen richtig.
Und das ist echt schlimm. Leute, wenn ihr das machen wollt, denkt stark drüber nach. Wir haben auch lange drüber nachgedacht, ob wir diesen Podcast machen sollen und haben dann entschlossen,
stopp.
Ach, was soll's.
Basti, was hältst du davon? Vielleicht hört uns irgendein Gastronom zu. Okay? Irgendeiner, der jahrelange Erfahrung hat, vielleicht jahrzehntelange Erfahrung hat. Und vielleicht hört ein Lukas Podolski auch zu, der richtig Kohle hat. Und vielleicht wollt ihr eine Kooperation mit Basti und mir machen und wir machen Bratwurst und Baklava, einen Laden auf. Eine Gastro.
Alter, wo es nur Bratwurst und Baklava gibt, das ist eine gute Idee.
Nein, nicht, oder? Nee, Ja, aber es muss auch Kaffee und so geben, Basti. Weißt du, zu Baklava.
Und zack, sind wir pleite, ich sehe schon kommen.
Nein, Bruder, wir machen Baklava. Die eine Seite ist Baklava und da ist so eine Glasscheibe. Und wenn man in deine Scheibe, also in deinen Bereich läuft, wie bei der Deutschen Bahn, weißt du, dann steht nicht erste Klasse, sondern Schweinefleisch. So ein Warnhinweis, weißt du? Und wenn man dann in deinem Bereich läuft, kommt so Schweinefleisch und wenn du die Tür aufmachst, macht so. Weißt du?
Das klingt wirklich, ist eine sehr gute Idee. Meldet euch, wenn ihr das umsetzen wollt. Ein Halal-Café mit Schweinefleisch und Baklava. Das ist eine wirklich gute Idee. Da können wir draus machen. Allein mit unseren Gesichtern. Wir sind natürlich nie da.
Ja.
Wir machen den Podolski, wir kommen immer nur zur Eröffnung und cashen oben dann die Sahne ab von der Butter. Verstehst
du? Aber wir machen immer Werbung hier im Podcast für den Laden.
Ja! Genau.
Ja.
Also wenn ihr mit uns kooperieren wollt für ein maximal unseriöses Café, mit dem wir nichts zu tun haben, meldet euch. Wir würden uns freuen.
Ja. Bratwurst und Baklava. Euer Gastro-Podcast.
Tschüss.